Ja, wenn du deine Großeltern fragst oder deine Eltern oder ältere Leute, die noch mal ältere kennen, dann wirst du hören, ja, das wird immer schlimmer, gell? Und wenn wir Jahrhunderte zurückgingen, in die Zeit Luthers oder zum Meister Eckhart, und da würde er auch sagen, oh, die Zeiten, sie werden immer schlimmer. Und so geht das seit Paulus, seit dem ersten Jahrhundert, dass Menschen immer wieder sagen, oh, die Zeit wird schlimmer. Ja, kann ich damit was anfangen? Wir machen doch das Gleiche heute, sagen, ja, das wird immer schlimmer, die Zeit wird immer schlimmer. Und wir sind in der Zeit des Endes. Ja, waren die vor 2000 Jahren auch in der Zeit des Endes? Weil die haben genauso gesagt wie wir, es wird immer schlimmer, gell? Und kann ich damit was anfangen? Ist das für mich glaubensstärkend? Ist das der Grund meiner Erwartung, dass es immer schlimmer wird? Und dass ich sehen kann, die Zeichen der Zeit, sie nehmen zu, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Und danke, Herr, dass wir bald so weit sind und dass du kommst. Das haben die Glaubenden in allen Jahrhunderten so gesagt. Und jetzt ist für mich die Frage, ist das alles, gucke ich auf die Welt, wie schlecht die wird, dann liest man die Enthüllung, was da am Ende, wir predigen ja die Enthüllung, sah ich zumindest seit Monaten, hat meine Frau gesagt, musst auch mal was anderes machen, nicht immer nur Enthüllung, gell? Und da habe ich gedacht, ja, die hat ja recht, ne? Man soll ja ab und zu auf seine Frau hören, hat der Abraham auch mal gemacht. Und da habe ich gedacht, nimmst die Zeit des Endes, weil das brauche ich beim Brüdertreffen nächste Woche. Ne? Dann muss ich nicht dreimal mich vorbereiten, dann kommt das nämlich auch dran. Und dann nimmst die Zeit des Endes, weil die spielt doch in der Enthüllung eine große Rolle. Also bin ich doch in der Enthüllung, wenn ich über die Zeit des Endes rede. Ne? Und damit ist allen gedient und damit ist hier das kein Thema mehr. Ne? Mach mal was anderes und das machen wir jetzt. So, also, was habe ich denn für eine Erwartung als Glaubende heute? Warte ich auf die schlimme Welt oder warte ich auf meinen Herrn? Habe ich nahe Erwartung, dass ich bei Christus sein will, oder warte ich drauf, dass der dritte Weltkrieg anfängt? Versteht ihr? Wir müssen das richtig einordnen. Natürlich schauen wir auch auf die Entwicklung der Zeit. Schirmacher, Bruder Schirmacher hat mal gesagt, wir haben in der einen Hand die Zeitung, in der anderen Hand die Bibel. Das heißt, wir schauen die Weltereignisse genau an, aber für uns ist die Bibel das Maßgebliche. Und deswegen müssen wir gucken, wo gibt mir das Wort Gottes Hilfe, Anweisung, Trost, Zuspruch, alles, was ich brauche, um in dieser verrückten Zeit, in der wir leben, die immer schlimmer wird, keine Frage, dass ich da klarkomme. Also ich kann meine Erwartung nicht an die Ereignisse binden, auch wenn Jesus gesagt hat, es wird immer schlimmer und dann weiß, es ist bald soweit. Ja, das stimmt. Und das ist auch die Stütze der Glaubenden seit 2000 Jahren. Aber das ist alleine zu wenig. Wir brauchen noch was anderes. Und wenn wir eben die Verse gehört haben aus 2. Timotheus 3, das ist übrigens auch ein klassischer Vers der Religion, aus der ich komme, das predigen die laufend, indem sie sagen, ja, es wird, die Zeiten werden schwieriger, kommt bald Hammergedon und danach das Paradies, gell? Und dann sind wir im Paradies und alle anderen sind kaputt, ist doch prima. Und dann geht es uns gut und die anderen sind ja selber schuld. So denken wir ja heute nicht mehr, das habt ihr inzwischen gemerkt, gell? In den letzten 20 Jahren, hoffe ich, und dass wir die Uhr umgestellt haben. Also, jetzt ist die Frage, sind wir in der Zeit des Endes oder was ist die Zeit des Endes? Was ist die Zeit des Endes? Was sind die letzten Tage, was du gerade vorgelesen hast? Die Acharit, Yomim oder wie das da heißt, das kommt ja aus dem Alten Testament. Und das heißt ja gar nicht letzte Tage oder Endzeit oder was auch immer. Achar, das heißt dahinter, danach, später. Ne? Also Acharit, Yomim, das sind die Tage, die später kommen, die danach kommen. Und da kann ich nicht sagen, die alten Propheten haben mit diesem Acharit, Yomim, haben die gesagt, das sind die gleichen letzten Tage, von denen wir hier reden, die auch Paulus meint. Sondern wir müssen sagen, die haben schon ins Millennium geguckt. Das waren für die nachherigen Tage, wenn dann nach dem großen Gerichtstag, dem Tag des Herrn, die Zeit kommt, die danach das Millennium auch beschreibt. Wir haben also verschiedene Hinweise darauf, auch in den Propheten, dass dieses Nachherige betont wird. Und natürlich spricht er auch von jenem Tag, keine Frage. Und jener Tag bei Jesaja ist der Gerichtstag, der Tag des Herrn, völlig klar. Aber zurück zu uns. Ich stehe heute hier, du sitzt heute hier, wir leben in dieser Zeit. Was interessiert mich das? Wo kann ich was greifen? Gell? Da sagt der Petrus zum Beispiel in 2. Petrus 3, Vers 8, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Oder 1000 Jahre sind wie ein Tag oder ein Tag wie 1000 Jahre. Er nennt ja beides. Also, und dann stellt sich der Petrus hin, das hat er ja später gesagt, 2. Petrus 3, das ist aus einer späteren Zeit, als Pfingsten war, Apostelgeschichte 2, da stellt sich Petrus hin vor die Leute, die haben da die Geistausgießung erlebt, die Flammen gesehen und so weiter und haben gefragt, sind die besoffen oder was ist hier los? Und da hat der Petrus gesagt, hat Joel zitiert, der hatte noch kein Neues Testament, der musste das Alte nehmen, gell? Und da hat er Joel zitiert, Kapitel 3, Vers 1, zumindest in den neueren Bibeln, den alten steht 2, Vers 28. Weißt du, was da steht? Ich lese euch vor. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien. Und eure Jünglinge werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Was sagt der Petrus? Was ihr heute seht, vor 2000 Jahren, zu Pfingsten, Ausgießung des Geistes, da hat Joel von gesprochen, in den letzten Tagen wird Gott das und das und das machen. Ich habe es gerade gelesen, den Geist ausgießen. Ja, Moment mal, hat der Petrus gesagt, damals waren die letzten Tage. Wir behaupten das doch heute auch. Wir sagen, wir leben in den letzten Tagen. Wie kriege ich das zusammen? Gell? Und ja, ich habe nicht umsonst 2. Petrus 3, Vers 8 gelesen. Wenn der selbe Petrus sagt, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, dann könnte ich jetzt als heilsgeschichtlich denkender Mensch sagen, gut, die Zeit des Endes ist seit seiner Auferstehung nach Golgatha beginnend bis zur 7. Posaune auf jeden Fall oder bis an das Ende dieses Äons. Das heißt also 2000 Jahre, ganz grob gefasst, wären 2 Tage. Wir leben also seit dem 1. Jahrhundert in den letzten Tagen. Damit habe ich alle bedient, gell? Da muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Dann würde das stimmen, dann hätten die Gläubigen der letzten 2000 Jahre alle recht. Es wird immer schlimmer, wir leben in der Zeit des Endes. Prima, gell? Und damit müssen wir nicht mehr diskutieren, ist jetzt die Zeit des Endes, die letzten 7 Jahre dieses Äons, oder war das damals das Ende des jüdischen Systems, 70 Tempelzerstörung, und die haben schon darauf hingearbeitet, denn der Johannes sagte auch, es ist jetzt die letzte Stunde und so weiter. Gell? Und da bin ich aus dem Schneider, ne? Wie man so sagt, da müssen wir nicht mehr diskutieren. Und deswegen, weil eben auch das andere gilt, müsste ich sagen, die letzten Tage oder die Zeit des Endes kann ich im weiteren Sinn definieren oder im engeren Sinn. Im engeren Sinn würde letzte Tage bedeuten, der Abschluss dieses Äons, nämlich die letzten 7 Jahre dieses Äons. Wir erinnern uns an Daniel Kapitel 9, musst du jetzt nicht aufschlagen, ich sage dir, was da steht, da geht es um Jahrwochen. Und die Jahrwochen beim Daniel, da sagt er, da gibt es mal 7 solche Wochen und dann gibt es 62 Wochen. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan oder abgeschnitten. Und dann sagt er im Vers 27, und dann kommt einer, der macht nochmal einen Bund für eine Woche. Das heißt, es werden nochmal 7 Jahre. Wir haben ja bis Golgatha nach Daniel 9 nur 69 Wochen, da fehlt ja noch einer. Und jetzt glauben die Brüder seit, was weiß ich wie lange, solange ich die kenne und noch viel länger, glauben die, dass diese 70. Jahrwoche sich noch nicht erfüllt hat und dass es am Ende dieses Äons passiert. Das ist unser derzeitiger Denkstand. Und mit dem kann ich auch gut leben, wobei es auch noch alternative Denkmodelle gibt, die zum Beispiel sagen, dass diese 70. Jahrwoche sich vor der Tempelzerstörung schon ereignet hat. Das kann man auch ziemlich schlüssig nachweisen aus der Schrift. Und dass diese Woche, von der hier in Daniel 9 nochmal gesprochen wird, die Woche des Bundes, eine extra Woche ist, die am Ende dieses Äons stattfindet, wo es wieder 7 Jahre sind, wo der Antichrist einen Bund macht mit den vielen. Und ja, da muss man sich nicht streiten. Was für mich ist wichtig, ob das die 70. von damals ist oder dass es eine ganz neue Bundeswoche ist am Ende, das sind immer 7 Jahre, die stehen fest. Und genau diese 7 Jahre behandelt auch die Enthüllung oder Offenbarung genannt. In der Enthüllung haben wir genau die Abläufe für diese 7 Jahre am Ende dieses Jahrhunderts, 2 mal 3,5 Jahre. Und da muss ich mich jetzt nicht streiten mit den Brüdern, ist das jetzt die 70. Jahrwoche oder die Woche des Bundes oder wie auch immer die genannt wird. Kannst du allem Ja sagen, es sind 7 Jahre am Ende dieses Jahrhunderts. Auf die Raffinessen gehe ich jetzt gar nicht ein, die da noch mit in Verbindung sind. Das ist für unser Thema heute unerheblich. Wichtig ist, wir haben schon 2 Maßgrößen für Zeit des Endes, gell? Du kannst jetzt sagen, die Zeit des Endes sind die 2000 Jahre, 2 Tage, ne? Die letzten Tage. Und du kannst sagen, das ist im engeren Sinn die letzten 7 Jahre dieses Äons. Und wenn es jetzt um die Naherwartung geht, ich will am Ende ja dann so ein Schlussresümee fassen zu diesem Thema, wenn es um die Naherwartung geht, kann ich doch die letzten 7 Jahre dieses Äons als die engere Zeit des Endes nicht in Ansatz bringen für die Gläubigen von vor 500 Jahren oder vor 2000 Jahren. Denn hätte das doch nichts genutzt zu wissen, es gibt 7 Jahre am Ende dieses Jahrhunderts, dadurch warten wir jetzt, damit die Welt kaputt geht und ich bin beim Herrn, gell? Das wäre für die keine Naherwartung. Deswegen ist die Naherwartung nicht eben an diese Endzeit zu binden, die Endzeit am Ende dieses Jahrhunderts, sondern wenn schon, dann muss ich sagen, wir leben in der Zeit des Endes. Petrus sagt, das sind 2 Tage. Und das sind die letzten Tage. Das wäre für mich das Einzige, wo ich diese ganze Zeit reinpacken könnte, für den Glaubenden, der im 1. Jahrhundert gelebt hat oder danach. Jetzt sagen manche auch, es gab schon mal eine Entrückung zur Zeit des Paulus, weil er gesagt hat, wir sind die Lebenden. 1. Thessalonicher 4, kannst du das nachlesen, wir sind die Lebenden. Und dann habe ich nur ein Problem damit, ich habe nichts dagegen, wenn die schon mal entrückt worden wären, da muss man sich nicht streiten, aber was mache ich denn mit den Brüdern, die nach dem 1. Jahrhundert gelebt haben? Welche Erwartung hätten denn die dann gehabt, wenn die nicht auf die Entrückung geguckt hätten? Wenn die gesagt hätten, ja, die Entrückung war, was weiß ich, wenn ich um 100 gelebt habe, die war vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Und jetzt müssen wir warten nochmal 1700 Jahre, bis die nächste Entrückung kommt. Was bringt das für eine Naherwartung für die Glaubenden in dieser Zeit? Gar keine, gell? Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon mal so eine Entrückung gab, die er in 1. Thessalonicher 4 beschreibt, weil wir dann die Naherwartung all denen wegnehmen würden, die in der Zwischenzeit gelebt haben, nämlich von Paulus, sage ich ganz grob, bis eben heute. Und das kann es nicht sein. Das passt überhaupt nicht zum Wort und zum Handeln unseres Gottes. Und deswegen biete ich das an, dass wir eben definieren, Endzeit im engen Sinn und im weiten Sinn. Wenn ich die im weiten Sinn nehme, trifft es auf alle Glaubenden zu, keine Frage. Aber, und das ist ganz entscheidend, und das werden wir am Ende auch nochmal schlussfolgern, dann, dass wir sowieso unsere Naherwartung nicht an diesen Weltereignissen festmachen. Wir beobachten die, wir sehen, es geht zum Ziel hin. Ich zeige euch nachher noch ein paar Statistiken. Es geht zum Ziel hin, keine Frage. Aber das ist nicht der Angelpunkt meines Glaubens. Das ist für mich nur eine Bestätigung, eine Randerscheinung. Ein Wissen darum, es ist wirklich so, es wird immer schlimmer. Ja klar, zu allen Zeiten war das so. Aber das ist nicht der Angelpunkt meines Glaubens. Also erste Definition, 2000 Jahre, zweite Definition, 7 Jahre für Zeit des Endes. Dann kannst du noch argumentieren, und ich will auch gleich dann zum Bibeltext kommen, kannst du noch argumentieren und sagen, ja, die Endzeit könnte man auch in Verbindung nur mit der Ekklesia deuten und sagen, also für die Leibesgemeinde des Christus, für die Ekklesia, die Ausgerufenen, gibt es eine letzte Zeit, nämlich die Zeit, bis der Leib vollendet ist und damit bist du wieder weit in der Zukunft von damals aus gesehen und ich weiß ja nicht, wie die das empfunden haben damals, die Glaubenden, weil eben auch der Johannes sagt, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Sie haben also auch eine endzeitliche Erwartung gehabt, die Leibesgemeinde betreffend, die wir nicht an Jahreszahlen festmachen können. Das wäre so mehr ein virtuelles Glauben an eine Endzeit in meinem Leben, die meiner Naherwartung sozusagen entgegengeht. Das ist also auch eine Auslegung, die es gibt. Und unter den drei Denkmodellen kannst du dir jetzt eins aussuchen oder du kannst sagen, die sind alle drei gut, die übernehme ich. Und nur, dass man es mal gehört hat. Und ich finde wichtig, und hier spielt jetzt Jesaja 2, Vers 2 eben eine Rolle, dass auch die Alttestamentler, die Propheten der Zeit von damals, einen Blick hatten dafür. In Jesaja 2, Vers 2 heißt ja, es wird in späteren Tagen, das sind jetzt die Acharit Yomim, die nachherigen Tage geschehen, dass der Berg des Hauses Jahwehs fest gegründet an der Spitze der Berge stehen und über alle Höhen erhaben sein wird. Und es werden ihm alle Nationen zuströmen. Ja, wann ist denn das? Ist das am Ende dieses Jahrhunderts, wenn die Endzeit kommt, über die wir reden? Beileibe nicht, sondern er zielt ins Millennium, Jesaja 2 schon. Er zielt ins Millennium und deswegen steht er auch nicht letzte Tage, wie das oft übersetzt wird in den deutschen Bibeln. Heinz hat es ja vorhin richtig gelesen. Was war das? Bube Rosenzweig oder irgend sowas? Was zu
Sternen.
Entschuldigung, ich habe es mir nicht gemerkt. Und die haben das richtig geschrieben. Das heißt nachherig, ne, was da steht. Und da kannst du nicht mehr sagen, das ist letzte Zeit oder Endzeit. Das stimmt nicht. Nachher ist was anderes. Da muss man erst mal definieren, wonach denn. Ne? Das wäre dann der nächste Schritt. Gut, in diesem Zusammenhang noch, bevor ich zu 2. Thessalonicher 2 komme, in Verbindung mit der Timotheusstelle, die der Heinz ja vorgelesen hat, dass in den letzten Zeiten schwierige Zeitpunkte sein werden, Kairoi, dass wir nochmal zu Paulus schauen. Und zwar in Kolosser 1, 25 und 26 will ich euch noch was vorlesen und im Epheser Kapitel 3, weil ich der Meinung bin, dass wir auch da in Verbindung mit der Petrus-Definition einen Anhaltspunkt finden. Kolosser 1, 25 und 26, da redet Paulus davon, dass er ein Diener der Versammlung ist, der Ekklesia. Und er sagt, ich bin deren Diener geworden, gemäß der Verwaltung Gottes, die mir für euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vervollständigen und, Achtung, und das Geheimnis, das von den Äonen und von den Generationen an verborgen war, nun aber seinen Heiligen offenbart worden ist und so weiter. Also es geht darum, dass er das Wort vervollständigt und gleichzeitig Verwalter eines Geheimnisses ist, was die Versammlung betrifft, für die Zeit, in der es die gibt. Und hier merke ich schon, dieses Geheimnis, ich lese erstmal Epheser 3, 1 bis 5 dazu, immer noch ein paar Gedanken dazu äußern. Epheser 3, 1 bis 5, da steht dann auch, was dieses Geheimnis betrifft. Deswegen bin ich Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch die Nationen. Wenn ihr denn hörtet von der Verwaltung der Gnade Gottes, der mir gegebenen, hinein in euch, da mir gemäß Enthüllung das Geheimnis bekannt gemacht wurde, so wie ich es vorher in Kürze schrieb, woran ihr als Lesende mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus zu bedenken vermögt, dass in anderen Generationen den Söhnen der Menschen nicht bekannt gemacht wurde, also erst jetzt zur Apostelzeit, wie es nun seinen heiligen Aposteln Mehrzahl und Propheten Mehrzahl im Geist enthüllt wurde. Es gibt ja die extremen Pauliner, die sagen ja, nur Paulus hat das gewusst, alle anderen nicht. Und hier lese ich, dass Paulus selber sagt, es ist allen Propheten und Aposteln enthüllt worden, selbst wenn es durch Paulus geschehen ist, das will ich ja offen lassen. Aber er war nicht der Einzige, sondern alle haben das erfahren. Und worum geht es hier? Denk an Petrus, der hat gesagt, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Paulus sagt, das Geheimnis der Verwaltung der Gnade in Verbindung mit der Ekklesia ist mir und allen Aposteln geoffenbart worden, dass jetzt die Zeit der Gemeinde, der Ekklesia, der Herausgerufenen ist. Wie lange? Müssen wir wieder Petrus und Johannes fragen. bis die siebte Posaune bläst. In der vorletzten Nacht war er am Ende dieses Äons, wenn der Leib des Christus vervollständigt ist mit allen Gliedern. Das ist die Zeit, von der Paulus redet, von damals bis zur siebten Posaune. Und deswegen kann ich sagen, wenn ich das übereinander lege, die Zeit des Endes, die Zeit des Endes, die letzten Tage, dieses prophetische Bild der Endzeit ist unmittelbar geknüpft mit an die Ekklesia, die Leibesgemeinde, an ihre Existenzzeit. Und deswegen ist für mich vom ersten Jahrhundert bis zur siebten Posaune letzte Tage Endzeit, weil in dieser Zeit das Geheimnis Gottes, die Verwaltung in Verbindung mit der Gnade und der Gemeinde vervollständigt wird. Und das hat uns natürlich der Paulus als Erster ganz besonders deutlich gesagt, aber wir hatten keine Ahnung von dieser Endzeit ohne Petrus und ohne Johannes. Denkt nicht, dass Paulus alleine genügt. Das geht nicht. Wir brauchen alle dafür. Und deswegen sehen wir, die Definition der Endzeit ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber es ist trotzdem ganz einfach, wenn wir bei dem bleiben, was geschrieben steht. Da muss ich nicht lange rätseln. So, und jetzt mag es gut sein, ich mache einen kleinen Exkurs. Ich muss euch nochmal einen Überblick geben über das, das habe ich am Anfang vergessen von heute. Wenn wir über letzte Tage reden, da will ich erstens aufzeigen, welche Definitionen es gibt für letzte Tage, das haben wir gerade gemacht. Zweitens möchte ich darüber sprechen, was mit dem Anstatt Christus auf sich hat, das machen wir gleich, das wäre der zweite Punkt. Danach will ich euch ein paar Statistiken zeigen, wie die Entwicklungen sind in dieser Gesamtzeit. Und dann nochmal die Naherwartung kurz aufzeigen, um die es geht, am Schluss mit der Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können. Das wäre also das Ziel der heutigen Predigt in Gänsefüßchen. Gut, und jetzt ist die Frage, was hat 2. Thessalonicher 2 damit zu tun? Was können wir daraus lernen? Wo kommt da die Gemeinde vor in dieser endzeitlichen Entwicklung, wie sie uns Paulus in seinem ersten Brief geschildert hat? An die Thessalonische Gemeinde, das ist der zweite Brief an die Thessalonische, aber es ist die erste Gemeinde, das ist also ein Frühbrief. Und hier, wir haben bei Timotheus gelesen, das sind die letzten Worte, die er geschrieben hat. Und irgendwo passen die trotzdem zusammen, weil der Paulus ja vom Geist inspiriert ist. Wir lesen hier, ich lese nur mal die zwei Verse, 6 und 7, und nachher lesen wir noch den Zusammenhang. Aber erst müssen wir die Leute ein bisschen durcheinander bringen, damit die anschließend wieder sortieren können. Gell? Und das wollen wir jetzt kurz machen, damit wir mal auch die andere Sicht kennenlernen. Paulus spricht hier in 2. Thessalonicher 2 im Vers 6 über die Endzeit und sagt, und nun nehmt ihr das Festhaltende wahr, damit er in seiner Frist enthüllt wird. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt schon im Inneren. Allein der Festhaltende ist jetzt, bis er aus der Mitte werde. Versteht kein Mensch. Hast du das verstanden? Jetzt nick bloß nicht, schüttel den Kopf, gell, Elfriede, danke. Wenigstens einer, der es nicht verstanden hat. Sonst wäre ich ja der Einzige gewesen, gell. Ich hatte ja gestern ein Bibelseminar, da habe ich das schon mal getestet. Und kann sicher sein, da saßen auch ein paar Leute, die gut denken können. Aber die haben das so auf Anhieb nicht verstanden, noch dazu mit so wörtlich übersetzt. Gell? Das ist ja dann, wenn du doch, liest doch mal Elberfeld oder Luther, ist das viel klarer. Nur da stimmt es nicht, was da steht, das ist das Problem. Und deswegen muss man in die Krümel gucken. Gell? Und dann merkst du plötzlich, da steht ja was anderes. Also, kurze Rede, und nee, umgedreht, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, nicht kurze Rede, langer Sinn, das wäre verkehrt. Hier geht es um zweimal festhalten, aufhalten, zurückhalten, gibt es die seltsamsten Übersetzungen für das Wort. Geht um zweimal festhalten und steht zweimal eher in den Versen. Beim ersten Mal geht es um das Festhaltende, das ist eine Eigenschaft, eine Tätigkeit, Entschuldigung, das ist ein Verb, das Festhaltende, da wird was gemacht. Und im Vers 7, da steht, der Festhaltende, da geht es um eine Person. Also im Vers 6 ist es eine Tätigkeit und im Vers 7 eine Person. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das zusammen? Wer ist das oder wer hält da was fest? Wer ist der da festhält? Wer ist denn der Festhaltende? Wer wird denn da woraus Jetzt gibt es da verschiedene Meinungen. Die einen sagen, ich sage euch mal ein paar verschiedene Meinungen. Im Übrigen die Mehrheit der Ausleger, ich habe irgendwo zwischen 30 und 50 daheim stehen von allen möglichen Büchern, und die Mehrheit der Ausleger, die sagen, dass das Aufhaltende, wird sehr oft gesagt, aufhaltend, das oder der Aufhaltende ist alles dasselbe. Also sie werfen die zwei Verse in einen Topf und sagen, es ist alles das Gleiche. Und ja, kann man machen. Wir wollen mal gucken, ob das geht. Und dann sagen sie, ich sage jetzt nicht, wer das sagt, sondern ich sage euch nur die Meinungen. Es sind vier oder fünf Stück. Vier Stück sind es. Der eine sagt, der oder das Aufhaltende ist die Leibesgemeinde als Salz der Erde. Also wir halten da irgendwo was auf. Okay. Andere sagen, das oder der Aufhaltende, auch das Gleiche, ist die Rechtsordnung des Römischen Reiches. Die gilt ja bis heute. Also die Rechtsordnung, ohne die ging alles kaputt, gell? Die hält das Chaos auf, als Argument. Oder das Aufhaltende sind die Engel nach Daniel Kapitel 10. Die halten hier irgendwas fest. Vielleicht sind das die vier, die an den Ecken der Erde stehen, weiß ich nicht, was er da meint. Dann gibt es noch eine Meinung, die sagt, der und das Aufhaltende ist der Mensch der Gesetzlosigkeit, weil er noch nicht zur Ausreife gekommen ist, und der kommt aus der Gemeinde. Also der wird aus der Gemeinde heraus, der Mensch der Gesetzlosigkeit. So, jetzt kannst du eine Meinung aussuchen, nicht welche dir besser gefällt, sondern vielleicht die, die zum Wort passt. In meiner Meinung passen die alle vier nicht so ganz. Und ich biete euch eine fünfte an, die vielleicht eher passen würde, ist aber nur ein Angebot, Denkspur, kein Dogma. Und ich fand interessant, dass ein Kommentar, das war die Wuppertaler Studienbibel, zumindest eine Frage stellt. Die Wuppertaler Studienbibel sagt, ist das Aufhaltende noch etwas anderes als der Aufhaltende? Fragezeichen. Das fand ich schon mal sehr gut. Und ich sage euch vorweg, das ist was anderes, weil der Bibeltext das eindeutig so sagt. Wenn ich ihn treu dem Wort des Grundtextes wiedergebe. Und darüber wollen wir jetzt kurz reden. Hier steht doch im Vers 7, ich nehme das mal vorweg, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt schon, und dann kommt das Wort allein. Wir würden nur sagen, nur. Es gibt ein Wort von Jesus, ich habe es mir aufgeschrieben, Lukas 8, Vers 50. Da hat er gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Kennst du, ne? Reinhold nickt. Da steht Monas allein, ne? Fürchte dich nicht, glaube allein, müssen wir also sagen. Oder allein glaube oder nur glaube. Was macht dieses griechische Wort im Satz? Wenn ich die Stellen prüfe, wo es vorkommt, es macht einen Gegensatz deutlich. Fürchte dich nicht, allein glaube. Also Gegensatz, Furcht, Glaube. Bei Paulus, als die damals angeblich die Predigtgebiete aufgeteilt haben im Galaterbrief, da sagt er dann am Ende, nur dass wir auch der Armen gedächten. Also wir gehen das Predigen, verkünden das Wort. Allein denkt auch an die Armen. Das würde also heißen, Gegensatz hier, predigen ist gut, aber wenn du den Armen nichts gibst, taucht das alles nicht, an die musst du auch denken. Also geistlich wirken und materiell buchstäblich, Gegensatz. Hier in unserem Vers, 2. Thessalonicher 2, Vers 7, heißt es, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit innen wirkt, wirklich, innen wirkt schon, allein der Festhaltende ist jetzt, bis er aus der Mitte werde. Wenn das ein Gegensatz ist, wie die anderen Stellen mir das ja beweisen, müsste ich also sagen, der Gesetzlose oder die Gesetzlosigkeit im Vers 7, im ersten Teil des Verses, ist das Gegenteil von dem Festhalten des zweiten Versteiles. Also das, jetzt, ich mache noch was dazu, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit innen wirkt schon, allein die Gemeinde, die Herausgerufenen, du und ich, wir sind die Festhaltenden, bis wir aus der Mitte dieser Gesetzlosigkeit herausgeholt werden. Das wäre jetzt schon eine Auslegung, das steht ja nicht hier, gell? Aber dieses Allein macht einen Gegensatz deutlich. Welchen Gegensatz will ich denn der Gesetzlosigkeit entgegenstellen? Wenn ich der Gesetzlosigkeit einen Gegensatz geben will, brauche ich die Gerechtigkeit, die nicht gesetzlos sind. Da brauche ich die andere Seite. Das heißt, im Vers 7 wird unterschieden zwischen der Gesetzlosigkeit und der Wohlgefälligkeit Gott gegenüber. Das ist der Gegensatz in diesem Vers. Im Vers vorher, wenn ich den Vers vorher betrachte, Vers 6, da geht es nur um das Gesetzlose, Vers 6. Denn da heißt es, nun nehmt ihr das Festhaltende wahr, weil dann steht, auf das oder hinein, in das die Frist kommt, wo das enthüllt wird. Also im Vers 6 ist das Ziel der Enthüllung die Enthüllung des Gesetzlosen. Und was dient der Enthüllung des Gesetzlosen? Das Festhalten dient der Enthüllung des Gesetzlosen. Woran muss ich denn festhalten, damit der Gesetzlose enthüllt wird? Damit der Gesetzlose im Vers 6 enthüllt wird, muss ich festhalten an Gesetzlosigkeit. Das heißt, die Gesetzlosigkeit muss so deutlich werden, dass der enthüllt wird, dass die Gesetzlosigkeit enthüllt wird. Und dieses R am Vers 6 zielt auch zurück auf Vers 3, wo der Gesetzlose genannt wird. Nehmt ihr das Festhalten an der Gesetzlosigkeit wahr, bis hinein in die Gemeinde geht. Wir haben es in der Einleitung schon mal gehört und im Lied gesungen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also das geht bis hinein in die Gemeinden. Die Gesetzlosigkeit, da wird dran festgehalten, die Wahrheit wird niedergehalten. Denk an Römer 1, dahingegeben wird da gesagt für die Nationen. Das Gleiche haben wir hier in 2. Timotheus 3 gelesen für Menschen der Gemeinde. Es sind ja nicht alles Weltmenschen, um die es hier geht, in 2. Timotheus 3, dem Text, den Heinz vorhin gelesen hat. Die schwierigen Zeiten und die Menschen, die das Schlechte alles machen, kommen auch aus der Gemeinde. Schließt du schon beim Paulus, der sagt, es werden Wölfe auftreten, Männer aus euren eigenen Reihen, die verdrehte Dinge reden, Apostelgeschichte 20. Also die Gesetzlosigkeit wird so deutlich werden, dass der Gesetzlose ganz klar definiert werden kann. Und das geht schon seit 2000 Jahren so, ist also kein Endzeitereignis im engeren Sinn, sondern denk an die Definition, Endzeitereignis im weiteren Sinn. Denk an die 7-Cent-Schreiben, da wird das auch alles ganz klar gesagt, symptomatisch für alle Versammlungen aller Zeiten, sodass wir sagen können, hier, es gibt das Festhalten an Ungerechtigkeit, damit er, der Gesetzlose, ganz klar definiert werden kann. Und dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt jetzt schon im Inneren, sagt er im Vers 7, bis hinein in die Gemeinde. Allein der andere, der eben nicht gesetzlos ist, der Festhaltende, der an der Wahrheit festhält, an der Grundfeste der Wahrheit, der an allem festhält, was Gott will, der wird aus der Mitte. Und jetzt wird ja die Bibel, die sagen alle, das allein hat jemand hier Elberfeld oder sowas, Luther, lies mal 2. Thessalonicher 2, Vers 7, ich habe es jetzt eben vergessen, da steht, bis das, was zurückhält, weg ist oder so ähnlich, aus dem Weg geschafft. Aus dem Weg ist, gut. Das ist alles Auslegung, das heißt, die machen was dazu, das steht nicht im Grundtext, im Grundtext steht nur Ginomai. Ginomai heißt Werden und dieses Werden ist ein selbstständiges Wort, das braucht keine Ergänzung. Es wird aus der Mitte. Galater lesen wir, Jesus wurde von einer Frau geboren, steht nicht da. Ne? Er wurde aus einer Frau, er wurde unter Gesetz. Das heißt also, hier wird aus der Mitte nicht weggetan oder aus dem Weg geräumt oder was. Das sind alles Zusätze, die nicht dastehen. Bleib nur beim Wort. Gegensatz der Festhaltende, Gegensatz zur Gesetzlosigkeit, natürlich die Gemeinde, die wird aus der Mitte. Was hat Jesus gesagt von dem Acker mit dem Unkraut und dem Weizen? Lass beides wachsen bis zur Zeit des Endes und dann wird sortiert. Und hier ist genau das Gleiche. Die Gesetzlosigkeit wird deutlich, weil die Leute an Gesetzlosigkeit festhalten, Vers 6. Und die Gesetzlosigkeit wirkt schon im Inneren bis hinein in die Gemeinden zum Teil. Allein, Gegensatz, die Treuen, könnte man jetzt auch sagen, die Festhaltenden, werden dann aus dieser Mitte heraus. Das heißt, es ist nicht so, dass der Antichrist aus der Gemeinde kommt, sondern die Gemeinde entwickelt sich aus dem antichristlichen System heraus. Die wird entrückt, die wird rausgerissen, die wird geraubt, 1. Thessalonicher 4. Die müssen hier leben, als Lichter in diesem Kosmos, als Leute, die in Bedrängnis sind. Du kannst all die Stellen lesen, wo Paulus das deutlich sagt, wie diese Entwicklung ist. Das heißt also, wir sind im Feindesland. Wo findet denn die Entrückung statt? Die Entrückung findet statt im Lufthimmel, mitten im Feindesland. Da ist der Teufel noch nicht aus dem Himmel geworfen. Der hat noch volle Autorität. Das heißt, Gott macht genau seine Gemeinde mitten der Chaoten, der Gesetzlosen, des Gesetzlosen und des ganzen antichristlichen Wesens. So ist das hier. Und wenn wir das doch wissen, und dann erwähne ich nochmal die Naherwartung, dann kann doch meine Naherwartung nicht die sein, zu sagen, ja, um mich herum gibt es immer mehr Chaoten. Und das ist doch nicht meine Naherwartung. Da stelle ich nur fest, die Bibel hat recht, ja, es ist so. Aber meine Erwartung ist, ich werde da heraus, nicht weggetan, weggerückt und sonst irgendwas. Hier im Vers steht nur, ich werde da heraus. Ich werde aus der Mitte. Das heißt, wir haben einen ganz anderen Stand bei Gott. Er sieht uns ganz anders an. Unser Herr kennt uns, er ist in uns und um uns und so weiter. Wisst ihr ja alles. Und deswegen ist meine Naherwartung, ich bin beim Herrn, heute schon ist er in mir. Und meine Naherwartung ist, sterben oder entrücken. Was anderes gibt es nicht. Dass mir die Welt rundherum sagt, das wird immer schlimmer, danke, das bestätigt mich da, mir das, Heinz.
Dieses Werden, kann man das auch verstehen als eine Art Wachsen, Herauswachsen?
Ja, könnte man machen. Man muss auf den Zusammenhang achten, weil das Gesetzlose ja genauso wachstümlich ist wie auch der Leib des Christus. Das Wachstum Gottes wird ja beschrieben in der Schrift. Also ein wachstümlicher Prozess ist das zweifellos. Nur wir müssen hier eben im engeren Zusammenhang von 2. Thessalonicher 2 feststellen, dass dieses Werden, um das es hier geht, eben ein deutlich Machen ist der Leute. Das heißt, wenn die Ekklesia heraus wird aus der Gesetzlosigkeit, dann siehst du das heute. Also die sind doch bekannt, gell? Warum haben die Christen Schwierigkeiten in der Welt? Weil sie eben Christen sind. Und zum Teil, wenn du an islamische Länder denkst, haben die ja massive Schwierigkeiten, werden auch verfolgt. Und das war zu allen Zeiten so. Das heißt, die Leibesgemeinde denkt an das Geheimnis des Paulus, Verwaltung der Gnade in Verbindung mit der Versammlung. Dies gilt für die gesamte Zeit der Ekklesia. Sie wird in dieser gesamten Zeit heraus aus dem Gesetzlosen durch Sterben oder Entrücken. Immer was passiert, ist dann der letzte Schritt im Grunde des Herauswerdens. Aber vorher sind sie bekannt. Die Christen werden doch bekannt. In deinem Dorf kennen sie dich doch, oder nicht? Wenn dich in deinem Dorf keiner kennt als Christ, dann hast du was falsch gemacht. So einfach ist das. Verstehst du? Also man muss doch bekannt sein durch sein Christsein. Und das ist ganz deutlich das, was hier uns auch beschrieben wird. Diese Endzeiterscheinung, die aber nicht nur für 7 Jahre gilt, am Ende dieses Äons, sondern für die gesamte Zeit der Ekklesia seit Beginn, wegen mir zu Pfingsten. Manche sagen, die Leibesgemeinde hat auch nach Pfingsten erst angefangen oder schon direkt nach seiner Auferstehung, weil da sind schon welche mitgegangen. Da streite ich mich nicht. Leibesglieder kann es nur geben, seit Jesus auferstanden ist. Vorher nicht, danach ja. Und da muss ich mich nicht streiten, war das jetzt 20 Jahre früher oder später, war das bei der Ausgießung des Geistes oder schon bei Cornelius oder was auch immer. Das ist nicht das Thema. So, zum nächsten Punkt. Ich erspare euch jetzt die ganzen Eigenschaften, die 20 Eigenschaften, das ganze schlechte Gedöns, Entschuldigung, das müssen wir uns nicht antun, dass wir das jetzt vorlesen. Aber eins möchte ich zu bedenken geben, das war gestern bei einem Bibelseminar auch ganz wichtig und deutlich geworden. Das ging ja über 4 Stunden, 5 Stunden fast. Und dass wir uns da nicht rausnehmen können, ja, wenn du die Sachen liest. Bist du undankbar? Bist du selbstliebend, prahlerisch, überheblich? Ich lasse es lieber, verstehst du? Das findest du auch in der Ekklesia, zumindest der des Ortes. Und wir dürfen nicht meinen, das muss ich vielleicht noch erklären, die Ekklesia des Ortes, das sind wir zum Beispiel heute Morgen hier in Salzhausen, wir sind Ekklesia des Ortes, das musst du unterscheiden von der Ekklesia des Leibes. Immer wenn Paulus Mehrzahl sagt oder einen Ort dazu nennt, meint er die Ortsversammlung, die Ekklesia am Ort, in der sind nicht nur Leibesglieder, da sitzen auch andere. Ich weiß doch nicht, wer von euch alles Leibesglied ist und wer nicht, das kannst du nur selber wissen. Aber es mögen auch andere dabei sein. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch eine Versammlung, wo 100% Leibesglieder sitzen. Keine Ahnung, das können wir nicht beurteilen. Aber die Ekklesia des Leibes ist was anderes, die ist 100%. Und deswegen ist es wichtig hier zu wissen, dass wir, wenn davon die Rede ist, dass auch innerhalb der Ekklesia Ungesetzlichkeiten gibt, so wie sie hier beschrieben werden, dass das möglicherweise wahrscheinlich dann die sind, die innerhalb der Gemeinden nicht zum Leib gehören. Wäre möglich. Auch Leibesglieder können auf Erziehungskur geschickt werden und können mal dazugehören. Alles möglich. Also wir können das nicht 100% ausschließen. So, Thema war ja Zeit des Endes und ich will den nächsten Punkt kurz behandeln. Statistik, ist zu weit weg, zu klein, das musst du dir jetzt nicht antun. Ich erzähle dir, was da draufsteht auf dem Zettel. Man hätte ja einen Beamer mitbringen können, an das in die Wand werfen, gell? Aber es geht auch so. Da haben sich manche viel Mühe gemacht, haben gesagt, oder andersrum angefangen, die Leute sagen, es wird immer schlimmer, gell? Haben wir schon drüber gesprochen. Und die Naturkatastrophen nehmen auch zu. Es gibt immer mehr Erdbeben, immer mehr Wirbelstürme, Tropenstürme und so weiter. Und ja, ist da was dran? Wenn wir der Statistik glauben, die Weltmenschen gemacht haben, die nicht religiös geprägt sind und Vorurteile besitzen, dann gibt es eine Aufstellung. Ich habe hier von der Münchner Rück etliche Statistiken und Erklärungen. Das ist ja die Versicherung der Versicherer, die Rückversicherung, die großen Naturkatastrophen der Welt dann am Ende mitbezahlen dürfen. Und die machen da genau Statistik, wann passiert was und wie teuer war das. Die haben also hier eine Aufstellung gemacht seit dem 12. Jahrhundert und da haben sich die Zahl der Erdbeben nach ihrer Aufstellung jährlich mal fast verdoppelt, also vom Jahrhundert zu Jahrhundert. Sodass wir zwischen 18. und 19. Jahrhundert eine Verdreifachung haben. Im 18. Jahrhundert gab es 640 registrierte Erdbeben und im 19. Jahrhundert 2119. Im 20. Jahrhundert hat sich das nochmal verdoppelt und jetzt stehen wir beim 21., da müssen wir mal gucken, wenn das rum ist, hoffentlich brauchen wir nicht so lange noch, dann wissen wir, ob das nochmal sich verdoppelt hat. Jetzt kommen natürlich die Schlauberger aus den gläubigen Kreisen, die ganz frommen, die sagen dann manchmal, Moment, also früher hat man nicht alles erfahren, da gab es nicht diese Messmethoden und das sind bestimmt mehr Erdbeben gewesen, die sind noch nicht registriert worden. Es hat sich im Grunde nichts geändert. Petrus, gell, es geht seit den Federn, geht es allzu weiter, hat sich überhaupt nichts geändert. Die Meinung gibt es ja auch. Vorsicht! Im Knauers Weltatlas heißt es, es gibt pro Jahr zwischen 10.000 und 30.000 Erdbeben. Die meisten davon kriegen wir gar nicht mit. Die passieren an den tiefsten Stellen des Meeres. Aber wir haben noch was. Wir haben, wenn wir eine andere Statistik nehmen und müssen gar nicht ins 12. Jahrhundert gehen, nur mal von 1970 bis 2005, Münchner Rück, Naturkatastrophen in Deutschland, da siehst du es von auf und ab. Aber der Trend geht nach oben. Und jetzt kann man nicht sagen, ja, 1970 ist noch nicht gemessen worden. 1970 hatten die Leute noch keine Ahnung und es war noch finsteres Mittelalter oder was weiß ich. 70 war hochintelligent, gell? Da haben wir alles schon gemessen und gewusst und beobachtet. Und auch wenn es heute noch intelligenter geworden ist, egal ob es gut ist oder nicht. Jedenfalls, der Trend geht nach oben. Und die großen Naturkatastrophen von 1950 bis 2005, das siehst du hier bei Riesenausschlägen dabei. Siehst du aber die Gesamtentwicklung, die Kurve geht immer sanft nach oben. Ne? Und das ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass Naturkatastrophen zunehmen. Schlussfolgerung oder Erklärung der Münchner Rück, die sagt, Naturkatastrophen nehmen weltweit dramatisch an Häufigkeit und Schadensausmaß zu. Und jetzt nennen sie noch Gründe dafür. Gründe sind Bevölkerungszunahme. Okay, also wenn es mehr Leute gibt, gehen auch mehr kaputt beim Erdbeben. Wäre jetzt wieder ein Argument für die, die sagen, ist alles so geblieben, gell? Dann heißt es steigender Lebensstandard. Sicher, wenn ich ein tolles Haus habe und das geht beim Erdbeben kaputt, das ist teurer, als wenn ich in einer Lehmhütte wohne oder im Bretterverschlag. Konzentration von Bevölkerung und werden in Großstadträumen. Also wenn da ein Erdbeben ist in so einem Tokio, Frankfurt, das ist eine Kleinstadt dagegen, aber okay, im Großraum von solchen Städten, dann geht natürlich viel mehr kaputt als hier in Salzhausen. Dann haben wir noch Besiedlung und Industrialisierung stark exponierende Regionen. Also auch so trifft im Grunde das Gleiche wie den vorherigen Punkt. Dann die moderne Gesellschaft ist anfälliger wegen der Technologie. Klar, Erdbeben, Computer kaputt, gell? Und alle möglichen Computer, Großrechner und die kosten einen Haufen Geld. Und früher saß da einer, hat mit Steinen gewürfelt und heute haben wir dieses teure Ding. Das kostet natürlich mehr. Steigende Versicherungsdichte, logisch, die Leute versichern mehr aus Angst. Deswegen muss auch mehr Schaden bezahlt werden. Das ist eine klare Folge, könntest du auch wieder sagen. Kein Argument für steigende Endzeitereignisse. Aber interessant ist noch Ihre Aufstellung hier der Dekaden. Sie haben also die Dekaden aufgestellt von 1950 bis 2005. Und da siehst du in jeder Dekade, also jedem Jahrzehnt, was die Zahl der großen Naturkatastrophen sind. Und jetzt sind wir nicht im finsteren Mittelalter. Bei 1950 gab es 21 große Naturkatastrophen im Jahr, in den 10 Jahren. In den 60er Jahren 27, 70er Jahren 47, 80er Jahren 63, 90er Jahren 91 und jetzt in der Dekade bis 2000 hat sich es verdoppelt fast auf 114, 50% sind dazugekommen, 114 und die letzte Zahl habe ich jetzt hier nicht. Aber du siehst eindeutig, es ist eine Steigerung und das Resümee der Münchner Rück heißt, Naturkatastrophen nehmen weiter dramatisch an Zahl und Ausmaß zu. Die Schadenpotenziale erreichen neue Größenordnungen. Also das sagen Fachleute in der Welt, gell? Das haben nicht die Formen erfunden. Und deswegen können wir sagen, da ist was dran. Noch ein Bonbon am Rande, große Wirbelstürme, Tropenstürme im Jahre 2005. Ich habe nur die Statistik hier von 2005, warum auch immer. Da hatten wir 42 große Wirbelstürme in der Welt, 42 Stück. Der Rekord bis dahin waren einmal 33 Stück. Das war also im Wesentlichen immer weniger. Das heißt, 2005 war ein Ausnahmejahr, was diese Wirbelstürme angeht. Dann werden noch zwei genannt hier. Einer, der heißt Wines oder Wins, was weiß ich, was Englisch oder Deutsch gesprochen wird. Der hat Madeira verwüstet, hat es noch nie gegeben. Wirbelsturm im nordöstlichen Atlantik, tropischer Wirbelsturm, hat da nie was verloren gehabt. War einmalig, erstmalig. Und im gleichen Jahr noch einer, der die Kanarischen Inseln getroffen hat. Der hieß Delta, falls der Name interessant sein sollte. Das heißt also, auch hier sehen wir eine Entwicklung, die ungewöhnlich ist und eben eine Zunahme beinhaltet an solchen Katastrophen. Schlusswort zu dem ganzen Thema. Ist also die Endzeit berechenbar für mich, weil ich sehe, es wird immer schlimmer? Ist die Endzeit für mich berechenbar, weil ich sagen kann, ja, wenn es also so große Wirbelstürme gibt und so viele Erdbeben, dann dauert es noch 10 Jahre bis zur Entrückung. Kann ich das machen? Ich glaube nicht, gell? Was wissen wir denn, wie schlimm es noch wird, ob die Kurve noch viel, viel mehr ansteigt, als es bisher der Fall war? Können wir alles nicht beurteilen. Also ich kann meine Endzeitberechnung nicht an die Zustände in der Welt binden, sondern ich müsste sagen, ich glaube, dass wir in der Endzeit leben. Engerer, weiterer Sinn, haben wir schon drüber gesprochen. Aber meine Erwartung, meine Naherwartung ist nicht große Katastrophen mit dem Wissen, es ist bald soweit. Natürlich gehört das dazu, aber als Randerscheinung. Sondern meine Naherwartung heißt, ich glaube, dass ich beim Sterben beim Herrn bin oder vorher ist die Entrückung. Da brauche ich nicht mehr sterben. Da bin ich ein Lebender, der entrückt wird. Das ist für mich die Erwartung. Damit laufe ich durch diese Welt und deswegen kann ich auch die Katastrophen und die Naturereignisse, die zweifellos zunehmen, besser ertragen, besser einordnen und habe einen besseren Glaubensstand, wenn es darum geht, in dieser Endzeit auszuharren. Und diese Sicht, die wünsche ich uns allen Und deswegen glaub dem Wort, glaub mir nichts, sondern dem Wort. Und guck nach selber und lass dich vom Wort erbauen, denn der Herr segnet sein Wort an jeden Einzelnen. Amen.
Amen.